ARD.
Deswegen habe ich entschieden, Krisenunterstützungsteams des Auswärtigen Amts nach Maskat, Doha und Dubai zu entsenden. Weitere Teams erkunden die Lage an den Grenzübergängen. Es geht ganz konkret um die Grenzübergangsmöglichkeiten zwischen den betroffenen Ländern in Richtung der Länder wie Oman und Saudi-Arabien, die ja beide noch über einen geöffneten Luftraum verfügen.
Außenminister Wadephul zur geplanten Evakuierung gestrandeter deutscher Touristen, die sich im Nahen Osten befinden. Es soll wohl vor allem darum gehen, Kinder, Kranke und Schwangere auszufliegen.
Der Iran-Krieg weitet sich aus. Es gibt eine Vielzahl von Angriffen. Wir blicken auf die aktuellen Berichte aus der Region.
Thema ist auch der Abschuss dreier US-Kampfjets in Kuwait.
Und außerdem thematisieren wir die wirtschaftlichen Auswirkungen der Eskalation, konkret den gestiegenen Ölpreis. Hallo, ich bin Pascal Küpper aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Montag, den 2. März um 15.30 Uhr. Es ist der dritte Tag nach dem Angriff der USA und Israels auf den Iran. Der Krieg weitet sich aus. Es gibt eine Vielzahl von Angriffen, Pascal.
Ja, und damit wir uns zu Beginn des Podcasts einen Überblick über die aktuelle Lage verschaffen können, fasst Sebastian Felser aus dem ARD-Studio in Istanbul die Geschehnisse für uns zusammen.
Am Wochenende hatte Irans Regime massive Verluste in seiner Führungsriege eingeräumt, allen voran den Tod Ayatollah Ali Khameneis. Nun verkündet das iranische Militär aus seiner Sicht Erfolgsmeldungen. Ein Sprecher der Armee vermeldet mit ernster Miene, durch iranische Angriffe seien 560 US-Soldaten getötet oder verletzt worden. Außerdem habe das iranische Militär mehrere Basen außer Gefecht gesetzt und den US-Flugzeugträger Abraham Lincoln mit 4 Raketen in die Flucht geschlagen. Diese Angaben lassen sich natürlich nicht unabhängig überprüfen. Die US-Seite spricht aktuell nur von 3 getöteten und 5 verletzten Angehörigen der Streitkräfte durch einen Raketeneinschlag. Wo genau sich dieser ereignet hat, sagt das US-Militär nicht. Das iranische Staatsfernsehen verbreitet Bilder der Schäden, die die Luftangriffe des israelischen und des US-Militärs angeblich im zivilen Bereich anrichten. Gestern gab es Meldungen, eine Rakete habe das Gandhi-Krankenhaus in Teheran getroffen. Das Krankenhaus sei inklusive Neugeborenenstation daraufhin evakuiert worden. Bereits am Wochenende hatte laut iranischen Angaben ein israelischer Luftangriff eine Schule in Minab getroffen. Dabei sollen über 100 Menschen zu Tode gekommen sein, viele davon Kinder. Minab liegt im Süden des Landes, nahe der für die Schifffahrt wichtigen Straße von Hormus und einer iranischen Marinebasis. Israel hat den Angriff bestritten und besteht darauf, sein Militär sei in der Lage, ausschließlich militärische Ziele und den Sicherheitsapparat des Regimes anzugreifen. Daran bestehen allerdings Zweifel. Inzwischen meldet der Rote Halbmond, dass über 500 Menschen bei den Angriffen durch Israel und die Vereinigten Staaten am Wochenende ums Leben gekommen seien. Die iranische Rettungsorganisation unterliegt allerdings wie das ganze Land einer Nachrichtensperre und darf nur kommunizieren, was die Führung genehmigt. Während die militärischen Auseinandersetzungen weiter eskalieren, wie in Teheran, wo es heute Mittag offenbar neue Luftschläge gegeben hat, hat US-Präsident Donald Trump angedeutet, dass sich auch wieder diplomatische Kanäle öffnen.
President tells the Atlantic he's willing to talk with Iran to find a resolution now.
Nach dem Tod Khameneis und vieler anderer Führungspersönlichkeiten habe die US-Seite es nun mit einem neuen iranischen Gegenüber zu tun, sagte Trump der Zeitschrift The Atlantic. Eine Meldung, die zahlreiche US-Medien aufgegriffen haben. Die iranische Seite äußerte sich skeptisch. Auf einer Online-Plattform schrieb der Generalsekretär des Sicherheitsrats, Ali Larijani, Teheran werde nicht mit Washington verhandeln. Zuvor schon hatte sich Irans Außenminister Abbas Araghchi in einem Interview bei ABC News skeptisch geäußert. Wir haben zweimal in den letzten 12 Monaten mit der US-Seite verhandelt und in beiden Fällen haben sie uns mitten in diesen Verhandlungen angegriffen. Das ist eine sehr bittere Erfahrung für uns. Damit bleibt weiter völlig offen, wie lange dieser Krieg andauern wird und welches Ausmaß er noch annimmt. Für den Moment gibt es aber kaum etwas, das auf ein schnelles Ende oder auch nur Deeskalation hindeutet.
Für viel Aufsehen hat heute früh der Abschuss dreier US-Kampfjets in Kuwait gesorgt. Was ist darüber bekannt geworden?
Also nach Informationen des amerikanischen Militärs war das Ganze wohl ein Versehen. Die drei F-15-Kampfjets sind demnach Opfer von sogenanntem Friendly Fire geworden. Das heißt, sie wurden von eigenen oder befreundeten Truppen beschossen. In diesem Fall soll die Luftabwehr Kuwaits versehentlich die drei Jets beschossen haben, als diese einen Angriff des Iran abwehren wollten.
Gibt es denn in diesem Fall Opfer zu beklagen?
Naja, anscheinend nicht. Das heißt, die 6 Besatzungsmitglieder hätten sich mit dem Schleudersitz befreien können. Im Internet kursieren dazu auch Videos. Unter anderem ist zu sehen, wie Anwohner einen Piloten im Kofferraum ihres Autos in Sicherheit bringen. Andere Bilder zeigen auch einen Fallschirm am Boden, offenbar nach einer Notlandung eines Piloten.
Ja, der Krieg weitet sich ja bekanntermaßen auch auf die umliegenden Länder aus. So hat die schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon jetzt auch wieder Israel angegriffen. Israel hat mit Luftangriffen reagiert und es soll zahlreiche Tote und Verletzte geben. Was ist in dieser Hinsicht im Detail bekannt?
Also die Hisbollah-Miliz wird ja vom Iran unterstützt und es war jetzt das erste Mal seit Beginn einer Waffenruhe im November 2024, dass die Miliz Israel mit Raketen angreift. Libanons Regierung hat mittlerweile die militärischen Aktivitäten der Hisbollah für illegal erklärt. Damit ist sie keine teilweise geduldete Widerstandsbewegung mehr, sondern eine verbotene Organisation. An der Eskalation wird das aber wohl erst einmal wenig ändern. Einen Überblick hat für uns Nina Amin aus dem ARD-Studio in Kairo.
Auf den Straßen von Beirut herrscht Chaos. Schon in der Nacht flohen viele Menschen aus dem Süden der Hauptstadt in das Zentrum der Stadt, aus Panik vor weiteren Luftangriffen Israels. An der Mittelmeerpromenade suchen Familien Schutz, wie diese Mutter mit ihren Kindern. Wir sind durch die Straßen gefahren. Es war schrecklich, alles andere als einfach, sein Zuhause verlassen zu müssen. Schließlich kamen wir ans Meer. Ich glaube, die anderen suchen jetzt eine Unterkunft für uns, während ich hier sitze und warte. Der Krieg ist zurück im Libanon. Dabei schien es zunächst so, als ob die pro-iranische Hisbollah die Füße stillhält, als Israel am Wochenende den Iran angegriffen hat. Das Abfeuern einiger Raketen auf Israel begründete die Miliz jetzt mit der Tötung des obersten Führers des Iran durch Israel. Ein großer Fehler, meint der ägyptische Politikexperte Mohammed Abbas Nagy im arabischen Fernsehsender El Hadath.
Die Hisbollah ist in den aktuellen Krieg eingetreten, obwohl sie sich vollkommen bewusst ist, dass diese Raketenangriffe innerhalb Israels keine größeren Schäden anrichten werden. Sie weiß auch, dass diese Angriffe eine gewaltsame israelische Reaktion auslösen werden.
Und Israel reagiert massiv mit Luftangriffen auf den Süden des Landes. Dort forderte Israels Armee Bewohner von 50 Dörfern auf, ihre Häuser unverzüglich zu verlassen. Wer sich in der Nähe von Hisbollah-Einrichtungen aufhalte, gefährde sein Leben. Viele Menschen aus dem Süden fliehen jetzt Richtung Norden. Auch im Süden Beiruts, wo viele Anhänger der Hisbollah leben, sind den ganzen Vormittag schon Detonationen von den Luftangriffen zu hören. Der libanesische Präsident Joseph Ayoun hat die Raketenangriffe der Hisbollah auf Israel scharf kritisiert. Die Attacken der Schiitenmiliz torpedierten alle Bemühungen des libanesischen Staates, das Land aus den gefährlichen militärischen Konfrontationen in der Region herauszuhalten. Für den libanesischen Journalisten Omar Hakous trägt Libanons Regierung eine Mitschuld an der jetzigen Eskalation.
Die libanesischen Behörden handeln unverantwortlich. Die einzig angemessene Haltung der libanesischen Behörden wäre, der libanesischen Armee den Befehl zu erteilen, unverzüglich alle verantwortlichen Funktionäre der Hisbollah festzunehmen und im Vorfeld jeglicher israelischer Operationen Angriffe gegen sie durchzuführen.
Aber die Hisbollah ist auch politisch mächtig im Libanon. Die libanesische Regierung hat immer wieder angekündigt, die Miliz entwaffnen zu wollen. Dies ist Teil des Waffenstillstandabkommens von Ende 2024 nach dem letzten Krieg zwischen Israel und der Hisbollah. Aber die Miliz war bislang nicht bereit, die Waffen niederzulegen. Ihre Begründung: Sie müssen das Land vor israelischer Besetzung und Aggression schützen. Jetzt ist der Krieg zurück. In Beirut sind die Menschen verzweifelt. Wir sind so müde von all den Kriegen, sagt die in der Nacht geflohene Frau. Wir wollen Sicherheit. Wir wollen unbedingt Sicherheit.
Dann schauen wir auf die Lage von deutschen Staatsbürgerinnen und Bürgern, die im Nahen Osten gestrandet sind. Der Flugverkehr ist beeinträchtigt, mehrere Drehkreuze sind dicht. Wie viele Deutsche sind denn noch in der Region?
Das Auswärtige Amt in Berlin geht davon aus, dass noch eine mittlere fünfstellige Zahl dort ist. Geschätzt sind es so ungefähr 30.000. Das Ministerium steht auch nach eigenen Angaben im Kontakt zur Reisebranche. Und wie die Touristen in der Golfregion aktuell versorgt sind, das haben wir Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio gefragt.
Touristen, die in der Golfregion Hotels und Unterkünfte haben, können die größtenteils behalten. Also sie haben ein Dach über dem Kopf und werden weiterhin versorgt mit Lebensmitteln und so weiter. Die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel haben auch angeboten, alle Unterbringungs- und Verpflegungskosten für gestrandete Touristen zu übernehmen. Zwei deutsche Kreuzfahrtschiffe liegen in Doha im Hafen fest. Die Schiffreisenden sind da alle noch an Bord. Aber man muss auch sagen, es gibt keinen vollumfänglichen Überblick über wirklich jede einzelne Person. Soweit man es aktuell überblicken kann, sind die Gestrandeten aber anscheinend ganz gut versorgt.
Jetzt hat Außenminister Wadephul, wie zu Beginn schon kurz gehört, angekündigt, dass gestrandete Deutsche aus dem Nahen Osten geholt werden sollen. Wie sieht denn der Plan aus?
Es soll vor allem um besonders verletzliche Gruppen gehen, das hat Wadephul angekündigt. Hier ist sein genauer Wortlaut.
Für besonders vulnerable Gruppen, Kinder, Kranke, Schwangere, werden wir auch selber Maschinen bereitstellen. Das ist Steuerzahlergeld. Das ist sozusagen das Mittel der zweiten Wahl. An allererster Stelle müssen natürlich die Reiseverkehrsunternehmen hier eintreten. Und an dritter Stelle, wenn all das nicht reichen sollte, dann würden wir gegebenenfalls auf die Bundeswehr zurückgreifen.
Und vorher, das hat Wadephul auch gesagt, soll noch geprüft werden, wie groß die Kapazitäten der Flughäfen überhaupt sind in den beiden Hauptstädten von Saudi-Arabien und Oman, also Riad und Maskat. Begonnen werden soll wohl mit einer Maschine pro Flughafen.
Neue Kritik an der Bundesregierung kommt ja derweil aus der Opposition. So hat die Linke die Regierung dafür kritisiert, Zitat, keine deutlichen Worte für den Völkerrechtsbruch durch die USA und Israel zu finden. Wie geht die Kritik weiter?
Also Linken-Fraktionschef Sören Pellmann hat mit der Nachrichtenagentur AFP gesprochen und er hat gesagt, die Bundesregierung leiste mit ihrer Haltung wörtlich Beihilfe zur Entsorgung des Völkerrechts. Pellmann sagt, er ist sich bewusst, dass das islamistische Regime im Iran seit Jahrzehnten die Menschen unterdrückt und dass die Iranerinnen und Iraner ein Recht auf Frieden und Freiheit haben. Aber er sagt auch, diese Tatsache dürfe nicht dazu führen, dass das Völkerrecht nur für einige Staaten gilt. Es müsse für alle gelten und das auch ohne Doppelstandards.
Dann blicken wir zum Schluss noch darauf, wie sich der Iran-Krieg wirtschaftlich bemerkbar macht, beziehungsweise aus Verbrauchersicht. Stichwort Öl- und Spritpreise.
Ja, wie zu erwarten, ist der Preis für Öl schon nach oben gegangen durch gesteigerte Transportkosten. Und welche Folgen das konkret jetzt zum Beispiel für den Spritpreis hat, das berichtet Frank Wörner.
Also man merkt schon, dass es hochgegangen ist. Das fing schon am Wochenende an und das ist dann jetzt zu Wochenbeginn weitergegangen. Das hat mir auch Alexander Römer vom ADAC so gesagt.
Im Vergleich zum Freitag sind die Spritpreise zum Wochenstart gestiegen. Super E10 kostet aktuell im bundesweiten Schnitt rund 1,82 Euro und diese liegt bei knapp 1,80 Euro. Das sind rund 2,5 Cent mehr als noch am Freitag. Hintergrund ist vor allem der deutlich gestiegene Ölpreis, der sich erfahrungsgemäß recht schnell an den Tankstellen auch niederschlägt.
2,5 Cent mehr klingt jetzt erstmal nicht viel, aber man muss dazu wissen, wir hatten vorher schon ein sehr hohes Preisniveau. Wir lagen schon bei fast 1,80 im Tagesschnitt für Super E10, bei 1,76 für Diesel. Das waren somit die höchsten Preise seit fast 2 Jahren. Ein wichtiger Faktor ist dann natürlich der Ölpreis. Der ist übers Wochenende richtig hochgegangen. Der ist um die 10% gestiegen und der zieht eben Benzin und Diesel mit. Heizöl und Gas sind theoretisch auch teurer geworden. Beim Gas ist es nicht ganz so schlimm, weil man da meistens längerfristige Verträge hat. Dadurch merkt man es jetzt noch nicht, aber auf dem Weltmarkt ist Erdgas eben auch teurer geworden.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz. Bei mir im Studio war Pascal Küpper aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.